Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Cleos Welt und Cleos Jagdwelt, Henrik Lott, Jagdschule Kretschmer, Part, Remfeld Precision Gun Care, Stille im Wald, MGH, Merkel Gschwenter Handels GmbH, Tramut Hinners, K&K Premium Jagd und Jagd und Hund.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast auf der Jagd und Hund 2025. Mein heutiger Gast ist Armin Wieneck. Herzlich willkommen bei uns auf dem Stand.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Max.
Sehr, sehr gerne. Wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über die Nachsuche.
Ja, Thema Nachsuche ist immer aktuell und kommt ja leider erst dann immer zum Tragen, wenn vorher was schiefgegangen ist.
Wo fangen wir an? Was für einen Hund führst du?
Ich habe eine steirische Rauhaarbracke, ein Hund, der mittlerweile 11 Jahre ist, beziehungsweise jetzt im Mai wird. Und
Wie hast du mit dem Ganzen angefangen? Oder vielleicht erzähl einfach erstmal was über dich, wie du dazu gekommen bist.
Ja, zur Jagd, da bin ich praktisch in ein Forsthaus reingeboren worden, in Nordhessen. Hab von Kindesbeinen an mit Jagd, mit Hunden zu tun gehabt. Hab dann früh mit 16 Jahren den Jugendjagdschein gemacht bei der Jägerschaft. Dann kam so alles nacheinander hinzu. Abitur, nach dem Abitur in einem Jagdcamp in Kanada für 5 Monate gewesen. Anschließend Forstwirtschaft studiert. Und die Jagd hat mich im Prinzip seit jetzt mittlerweile fast aktiv 32 und so kann man schon sagen fast 40 Jahre begleitet. Als erstes habe ich einen Tiroler Bracke geführt. Den habe ich hauptsächlich stöbern lassen. Der Hund hat aber auch gute Leistungen auf Schweiß, allerdings nicht als Spezialist, sondern als Allrounder gezeigt. Und den nächsten Hund, den ich mir dann zugelegt habe, war eine steirische Rauhaarbracke. Und diesen Hund habe ich dann praktisch nur auf Schweiß geführt. Ich habe die Gebrauchsprüfung gemacht mit dieser 1000 Meter Übernachtpferde, damit man sich praktisch bestätigen lassen kann. Ich bin bestätigter Nachsuchungsführer und habe den Hund dann nur noch auf Schweiß geführt und gar nicht stöbern lassen.
Du wirst es nicht glauben, ich bin tatsächlich auch bestätigter Schweißhundeführer mit meinem Hund Enya. Die wird dieses Jahr 10 in einem Monat. Ja, deswegen finde ich das ganz cool, dass wir da so ein ganz kleines bisschen drüber diskutieren können. Wo denkst du, sind die größten Fehler, die passieren tatsächlich bei Jägern, wenn es um eine Nachsuche geht?
Also der größte Fehler, wenn man mal von Grund auf anfängt, ist natürlich der Schuss, der jetzt nicht gepasst hat. Das heißt, da ist immer die Frage, in der Situation hat man praktisch ja einen Fehler gemacht. Das heißt, man müsste eben immer sehr schwer, ist es dann zu rekapitulieren, wo stand das Stück Wild? Das heißt, wo ist der Anschuss? Großes Problem ist Entfernungsschätzen, gerade auf freien Flächen, auf Wiesen, auf landwirtschaftlichen Flächen ohne Anhaltspunkte. Das heißt, zum einen, wo ist mein Anschuss, sich den Anschuss zu merken nach dem Schuss, beziehungsweise auch dann die Ruhe zu haben, wenn ich gerade auch gemerkt habe, der Schuss ist zum Beispiel zu weit hinten oder sonst irgendwo schlecht abgekommen, einfach sitzen zu bleiben und das Wild nicht aufzumüden. Das heißt, sitzen bleiben, warten, dass das Stück praktisch nicht mehr in Hör- und Sichtweite ist, hingehen, Anschuss markieren und dann nicht hinterherlaufen, sondern wirklich auch die Zeit lassen, dass das Wild krank wird.
Man spricht ja hier auch mal von der Zigarettenlänge, die man natürlich nach dem Schuss warten sollte, bevor man auch überhaupt zum Anschuss geht. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du gerade sagst, dass man nicht direkt hinterherlaufen soll. Das ist natürlich bei sehr, sehr vielen, die denken, ja, ist eine kurze Todsuche. Aber ich finde, dass man es auch so ein bisschen abschätzen kann, wo man gerade abgekommen ist und sollte sich da auch so ein bisschen selbst einreden oder beziehungsweise sich selbst auch sagen können, ob das gut oder schlecht war und dann direkt einen Profi holen. Ich sehe es immer als problematisch, wenn die Leute dann schon selbst angefangen haben, tatsächlich eine Nachsuche gemacht zu haben. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung wie du, aber ich merke das immer wieder, dass die Leute dann erst gesagt haben, ja, ich habe dann schon mal geguckt, hinterher merkst du dann, sie sind schon mal 700 Meter hinter dem Ganzen hergelaufen.
Und irgendwann wird dann der Hund auch zugegeben, den sie geholt haben, der hat dann schon mal geguckt und dann hat man ihn nochmal geschnallt und hat ihn suchen lassen. Du hast ja auch gemerkt, dass ich am Anfang so ein bisschen stockend auf die Frage geantwortet habe. Was ist schiefgelaufen? Was läuft schief? Also aus meiner persönlichen Meinung ist natürlich auch ein Schuss, das passiert jedem irgendwann in seinem Jägerleben, der Schuss, der nicht entsprechend sitzt, ist natürlich bei einer Bewegungsjagd eher und häufiger als auf einem Ansitz, wo man eigentlich in einer ruhigen Situation genug Zeit hat, auf das Wild zu zielen und vor allen Dingen auch die Möglichkeit hat, die ganze Sache abzubrechen. Das heißt, die Waffe zu sichern und zu sagen, es wird nichts. Also was ich eigentlich kritisiere, ist, dass man viele Jäger gar nicht auf Schießständen sieht. Das heißt, diese Fertigkeit, dieses Schießen, diese Schießfertigkeit, dieses Training ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Bei vielen sieht man es dann, wenn sie eben den Schießnachweis erbringen müssen, wie sie dann teilweise mucken, wie sie auch Handlingsprobleme mit der Waffe haben. Und da, glaube ich, ist wirklich der Ursprung, dass einfach auch zu wenig geschossen wird. Und interessant ist natürlich dann, wenn man mit dem Schießstand Aufsichten spricht, die dann sagen, ja, wo bist du denn abgekommen? Und wenn man dann teilweise ja hört, ja, ein bisschen tief und der sitzt dann weit hinten über der Sau, dann ist natürlich auch die Frage, ist da genug Übung? Und da müssen, glaube ich, die Jäger deutlich kritischer werden und auch mehr bereit sein, Übungsschießen zu machen.
Soll ich da mal jetzt meine Meinung zu geben?
Gerne.
Also ich finde tatsächlich, dieses Thema Schießstand und Jäger auf dem Schießstand finde ich immer super interessant. Meiner Meinung nach gibt es kein einziges Gewehr und keine einzige Laborierung, die nicht eine 10 schießen kann und das 10-mal hintereinander. So, und da bin ich auch felsenfester Meinung davon, dass wenn man das auf dem Schießstand nicht schafft, sagen wir mal, mindestens, ich zeige es jetzt mal in die Kamera, so einen Streukreis zu schießen, es kann an der Büchse liegen, das ist natürlich möglich, dann sollte man das vom Büchsenmacher überprüfen lassen, aber es ist hundertprozentig möglich, sagen wir, wenn es was Vernünftiges ist und man hat dafür Geld ausgegeben, ist vom Büchsenmacher auch eingeschossen worden, dass man solche Schussleistungen, wir müssen einmal kurz warten. Wir sind hier auf der Messe, da kann man.
Das gehört dazu. Ist live.
Also, mir geht's da tatsächlich auch um die Gruppierung, dass dort dann immer gesagt wird, ja, fürs Jagdliche reicht es. Dann störe ich mich da immer daran, dass die Leute, die das sagen, überhaupt nicht den Anspruch an sich selbst haben, einen perfekten Schuss abgeben zu können. Wenn man mal ehrlich ist, wenn man dann schon Streukreise von 10, 15, 20 Zentimetern sieht, ja, es ist tödlich. Und natürlich auf dem Schießstand ist es auch ist es auch was anderes. Wir sind sehr, sehr viele Leute heute abhanden gekommen. Nein, ich finde, das ist ein Anspruch, den man an sich selbst stellen sollte. Ich sehe das auch immer wieder gerade, ich mache sehr viele Auslandsjachten, sehe auch immer wieder die Leute, die dann auf dem Schießstand ihre Waffe einschießen und dann sagen, ja, es reicht ja. Ich finde, was heißt denn, es reicht? Für mich reicht es, wenn der Schuss perfekt ist und nichts als perfekt. Also, und ich finde, dass man sich dann da auch wirklich die Mühe geben sollte und auf dem Schießstand geben muss und auch mit seiner Waffe trainieren muss. Und dann ist der nächste Punkt, dass sehr, sehr viele sich selbst gar nicht einschätzen können, mit welchem Kaliber sie hantieren können und auch mit welchem Kaliber sie umgehen können. Du hast eben gesagt, mit dem Mucken, das ist ja meistens, weil eine schlechte Erfahrung gemacht wurde, mit einem zu großen Kaliber. Natürlich kann das auch immer wieder passieren. Ich schieße selbst auch sehr, sehr viel, sagen wir mal, Großwildbüchsen. Ich kenne das auch, dass es natürlich wehtut, aber man muss sich dann selbst auch kontrollieren können und dann immer noch einschätzen können, dass man einen guten Schuss abgeben kann. Und wenn man dann heutzutage sieht, dass dann viele sagen, ja, 9.364, 9.362, 300 Winmak ohne Schalldämpfer, ist alles kein Problem, aber das muss auf die Person passen.
Ja, das kann ich voll bestätigen. Also ich führe seit diesem Jahr eine Krieghoff Classic Side-by-Side 9374R, eine wunderbare Patrone, ja. Kann ich mittlerweile aus eigener praktischer Erfahrung sagen, von Rehwild, Schwarzwild und Rotwild. Und das ist so eine Erfahrung als Nachsuchenführer, gerade nach den Drückjachten, ist einfach eine schwache Patrone, meistens nicht ausreichend bei einem schlechten Schuss eben das Wild irgendwo in relativer Nähe oder Kürze zumindest ins Wundbett zu zwingen, sondern das sind dann Nachsuchen, das weißt du selber, die enden dann nach 4 oder 5 Kilometern, teilweise dann mit der Hetze und das ist eben auch so ein Knackpunkt, wo ich sage, es muss keine 9.3 schießen, aber ich sag mal im Bereich von 7.62, Kaliber 7.62, ob das die 30.06 oder 300 Winmark ist, die ja mittlerweile, die Werksladungen sind ja auch sehr weich geworden.
Ja.
8x57, da ist schon ein bisschen Masse und das merkt man auf den Nachsuchungen ganz deutlich. Und wer so ein klassisches Medium-Kaliber, vielleicht auch der etwas am oberen Rand eben nicht schießen kann, der gehört erstmal auf den Schießstand und nicht in den Wald. Also das ist meine Meinung und wir müssen einfach dahin kommen, dass wir sauber schießen und schießen lernen kann man nur durch Schießen. Das ist definitiv so. Da ist kein Simulator, da ist nichts anderes. Patrone in den Lauf und dann auf die Scheibe schießen, bis es passt.
Genau, und sich dann vielleicht auch da, das ist ja auch so eine Angelegenheit, sich dann da vielleicht auch richtig beraten zu lassen vom Büchsenmacher oder vom Profi, was überhaupt das richtige Gewehr auch für die richtige Person ist. Ich habe das auch öfters gehabt, dass kleines zierliches Mädchen oder Mädchens kleines zierliche Frau, die dann anfängt, die haben sie dann eine 300 Winmark ohne Schalldämpfer in die Hand gedrückt, dass das nicht besonders gut ausgehen kann, kann man sich natürlich dann auch denken. Klar gibt's jetzt auch welche, die haben damit kein Problem, gibt's auch zu Genüge. Aber das kommt alles durch die Erfahrung. Je mehr Schüsse man gemacht hat, desto weniger spricht man, glaube ich, auch auf dieses Thema negativ an.
Ja, eindeutig. Also erstmal eine Kiste Munition kaufen und dann schießen. Das ist das, was fit macht. Und Rückstoßempfindlichkeit habe ich auch schon bei riesigen Schränken gesehen. Also so gestandenen Männern, die dann nachher mit der 300 Winmark ich war mal in Kanada 500, wie gesagt, in so einem Jagdcamp. Ja. Da sind wir dann auch immer zum Waffeneinschießen gegangen. Da haben wir das Gleiche erlebt, was du sagst. Ja, die 338 wurde so verrissen, dass man gesagt hat, die Waffe schießt nicht. Wir haben sofort die Waffe genommen und gesagt, ja, die ist bestimmt umgefallen. Haben dann die 300 Winmark. Und dann waren wir da in dem Bereich, den du auch erwähntest. Es war im tödlichen Bereich, aber immer noch nicht pralle. Aber ja, irgendwo muss er dann auch zur Jagd gehen. Nur man kann an sich arbeiten und die Schießstände, die ich in Niedersachsen kenne, haben eigentlich auch so gute Aufsichten, die wirklich auch unterstützen, die den Schützen beraten, die dem Schützen über die Schulter schauen und sagen, du machst den Fehler, du machst den Fehler. Da bekommt man dann mit seiner Schießstandgebühr meistens noch einen kostenlosen Schießunterricht fast, zumindest eine sehr gute Hilfestellung.
Es gibt auch genug Büchsenmachern tatsächlich, bei denen man sich melden kann und sagen kann, könnt ich mal mitfahren, könnt ihr mir das zeigen? Oder Schießtrainer, gibt's auch zu Genüge in Deutschland. Ja. Hatten wir auch schon mehrere bei uns tatsächlich im Podcast. Das sind auch immer wieder welche, wo man dann anrufen kann sagen, können wir das mal ausprobieren oder vielleicht auch tatsächlich als Beratung, wenn man sich ein Kaliber kauft. Ich sehe das zum Beispiel kritisch, ich weiß nicht, ob du Afrika-Erfahrung hast.
Nein, habe ich nicht.
Immer wieder kritisch, wenn dort zum Beispiel Kaliber gekauft werden, gerade für die Großwildjacht. Da gibt es ja von Kaliber 375 bis Kaliber 500 Jeffrey Nitro Express. Mhm. Aber die 375 ist zum Beispiel vollkommen ausreichend, wenn man als Jäger ist. Und sich dann da falsch beraten zu lassen, dann hinter eine 460 Weatherby zu kaufen und dann wirklich Tränen in den Augen zu bekommen nach dem ersten Schuss, ist nicht die beste Nummer und kostet sehr, sehr viel Geld, das muss man auch dazu sagen, diesen Fehler wieder gut zu machen, weil man sehr viel danach trainieren muss.
Das ist so. Also es ist einfach wie bei allem, man braucht den Maßanzug und der Maßanzug passt und dann brauche ich auch einen vernünftigen Büchsenmacher, der mir dann auch entsprechend die Waffe, die Montage und das Zielfernrohr für die passenden Zwecke, es geht auch keiner mit einem 8x56 auf eine Drückjagd, das ist genau so, die Ausrüstung muss halt eben auch zu dem Zweck passen und da kann man sich natürlich hier auch auf der Messe bei sämtlichen...
Das hatten wir heute nur gar nicht, bis du gekommen bist. Schlechtes Ohm.
Oh. Ja, wo man sich ja wirklich für jeden Zweck vernünftig dann beraten lassen kann und dann natürlich auch verschiedene Drückjagdwaffen oder Ansitzwaffen sich anschauen kann und die Optiken dazu. Das, glaube ich, ist auch wirklich ganz wichtig und wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir auf Lebewesen schießen, dass wir auf Kreaturen schießen, die wir genauso Schmerz und Leid erleben und erfahren. Und da ist es natürlich die Verpflichtung für uns, dass da möglichst nichts oder ganz wenig schief geht. Und da müssen wir halt alles für tun. Und da kann man auch nicht sagen, ja, mir ist das zu teuer, dass ich da vielleicht im Jahr für meine Übungsschießen 500 Euro ausgebe für Munition und Standgebühren. Also daran darf es dann auch nicht scheitern, wenn man sieht, was sonst noch für die Jagd ausgegeben wird. Ist das eigentlich eher der kleinere Posten und die Zeit muss man und sollte man sich auch nehmen.
Gebe ich dir vollkommen recht. Nochmal eine Frage an dich als Nachsuchenführer. Was sind so die Schüsse, die meisten Schüsse, die du tatsächlich siehst und die du dann nachsuchst?
Ja, sagen wir mal so, es ist immer so eine Frage, ist es jetzt eine Ansitz- oder eine Drückjagd-Nachsuche? Viele Schüsse, die eben ja bei den Sauen angebracht werden, sind eben Krellschüsse auch. Hat damit zu tun, dass die Sau vom Körperbau her eben etwas anders als ein Stück Rehwild ist. Sie hat zum einen, wenn man zu weit vorne abkommt, diese S-förmige Wirbelsäule, wer ein Stück aus der Schwarte geschlagen hat, sollte sich das beim nächsten Mal anschauen, wenn er den Nacken ausgelöst hat, dass das wirklich so richtig die Wirbelsäule runtergeht. Das sind dann die durch den Nacken. Grellschüsse kommen natürlich bei der Sau auch, weil die Sau eben mit diesen langen Federn, besonders die Frischlinge, die sehr lange Federn haben, da denkt man, die Sau ist 20 Zentimeter höher und hält eben so weit oben an, dass man eben oberhalb einer Wirbelsäule den Schuss platziert. Das sind Schüsse, die schwer zu kriegen sind. Ansonsten haben wir natürlich relativ viele weiche Schüsse auf der Drückjagd, weil die Sau eben deutlich schneller bzw. weiter ist, als man es eingeschätzt hat. Und das würde ich sagen, sind so die Drückjagdschwerpunkte. Auf dem Ansitz kann man so gar nicht sagen. Da hat man eigentlich eine bunte Bandbreite, weil wir ja eben das Thema schon hatten. Der tödliche Zielbereich ist relativ groß, aber wie eine Untertasse beziehungsweise auch Teller, wenn man ein Stück Rotwild sieht oder auch eine stärkere Sau. Da sind dann verrissene Schüsse. Das sind öfter, also eher Schüsse, die zu tief sitzen. Weil wenn man einen Schuss verreißt, Augen zu, man muckt, man reißt den Abzug durch, damit geht die Mündung runter, dass die Schüsse eher tief sitzen als hoch. Also ich würde sagen, da sind auch tiefe Schüsse eher wahrscheinlich. Laufschüsse, dieses klassische, ich fahre am Lauf hoch und schieße auf der Höhe des Laufs, ist immer eine gefährliche Sache, wenn man zu tief abkommt und man eben ein Stück hinterm Blatt ist oder auf dem Blatt ist und da schießt man die Sau. Wenn ich dann natürlich am Lauf hochgehe und komme zu tief ab, dann habe ich eben den klassischen Laufschuss.
Sehr, sehr viel, was du gerade an Input gegeben hast. Was würdest du dir wünschen, zusätzlich zu dem Schießstand, gerade was Nachsuchen angeht? Wir hatten ja das Thema eben mit dem Hinterherlaufen, oder vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
Ja, was wünscht man sich natürlich? Ganz klar, also ich habe da auch Jäger, die mich anrufen, auch nachts dann eben eine WhatsApp schreiben, dass man morgens beim Aufstehen dann sich gleich dann in Verbindung setzen kann. Einfach zu sagen, ich habe auf ein Stück Wild geschossen, das Stück ist weg und dann erst am nächsten Morgen mit dem Nachsuchenführer hingeht. Und ich habe mich mit sehr vielen Nachsuchenführern auch unterhalten und da ist auch unsere einhellige Meinung die, unsere Hunde bekommen auch viel zu wenig einfache Nachsuchen mehr, dadurch, dass die Leute gleich hinlaufen, sie nehmen das Wärmebildgerät, die Wärmebildkamera und fangen dann an, entweder den warmen Schweiß, den man natürlich bei einer stark schweißenden Fährte auch gut findet mit Wärmebild zu verfolgen, oder man sucht das Stück Wild. Und da muss man halt eben auch sehen, wenn ich nur noch den Hund dann hole, wenn es wirklich schief gegangen ist auf einen Laufschuss oder sowas, dann habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, einen jungen Hund eben an diese Übung ranzubringen oder durch die Übung ranzubringen. Beziehungsweise auch ein älterer Hund freut sich natürlich, wenn er dann mal wieder einen Erfolg hat und nicht nur dann diese, ja, es liegen, wissen wir alle, wenn ein Büschel Haare beim Rehwild da liegt und kein Schweiß, dass wir da in den meisten Fällen dann den Hund ansetzen und diese Kontrollsuche, ja, oder beziehungsweise Fehlsuche schon vorprogrammiert ist.
100%ig. Armin, was bedeutet die Messe hier für dich?
Die Messe bedeutet dieses Jahr für mich ein großes Highlight, weil mein Sohn jetzt einen Jagdschein macht und sich hier informieren kann. Das macht dann natürlich große Freude, wenn man sieht, dass...
Hat er schon die Jagdschule gefunden?
Er macht bei der Kreisjägerschaft in Alfeld den Jagdschein. Ganz klassisch, wie sich das so gehört, über ja fast 8 Monate in der Ausbildung. Und dann läuft das praktisch bei uns jetzt so in die 8. Generation nachweislich als Jäger. Das ist schon eine Sache, wo man dann wirklich stolz mit seinem Sohn auch mal über die Messe geht, die verschiedenen Stände bei den Waffenherstellern, bei den Optikherstellern sich alles anschauen kann und wo man dann eigentlich einen sehr guten Überblick bekommt, wo ist der Stand der Technik, wo geht die Technik hin. Und ja, ich muss für mich sagen, ich gehe jetzt auch die 50 zu, man kommt doch wieder zum klassischen Jagen zurück. Also man hat klassisch angefangen. Ich habe von meinem Vater den Waldschütz von Krieghoff, den hat er sich 1963 gekauft. Das war damals das Nonplusultra mit einem 4x32. Das war meine erste Waffe, damit bin ich losgegangen. Dann versucht man alles Mögliche. Man hat auch mal einen Halbautomaten gekauft und Kunststoff und alle möglichen Gadgets, die es da irgendwo noch so in dem Bereich gibt. Und irgendwann, ich habe es ja vorhin erwähnt, kommt man dann doch wieder da an, dass man sagt, so eine Side-by-Side, so eine klassische Waffe ist dann das, was einen dann auch bei der Jagd wirklich erfreut. Und
da hast du dich ja für das Krieghoff-Modell Classic dann auch entschieden.
Ja, ja, mit Einabzug, also wenn schon, denn schon, muss man da sagen, das ist wirklich eine Waffe, die mich überzeugt hat. Und ich setze sie auch halt eben beruflich ein. Also bei mir ist es nicht nur ein Hobby und damit bin ich dann voll zufrieden.
Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input heute. Fand ich super spannend. Wenn ihr natürlich noch Fragen an das Ganze habt, schreibt es bei uns in die YouTube-Kommentare rein, beziehungsweise auf Instagram in die Reels. Ich hoffe, dass wir dich, ich weiß nicht, ob du Instagram hast.
Ich hab's nicht. Also ich habe mich da ziemlich digital gedetoxed mal.
Okay.
Weil es dann doch sehr, sehr ablenkend ist und man von vielen Dingen dann, die im Leben wirklich wichtig sind. Wenn man natürlich 5, 4, 5 Messenger, aber es ist eine Sache, die man sich dann in dem Falle jetzt nochmal zulegen könnte.
Das wäre doch super. Vielen, vielen Dank.
Besten Dank, Max. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.